Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologieanbieter für digitale Souveränität in Europa. Die heutige Sendung hat schon im Titel ein, ich würde nicht sagen Versprechen, aber doch eine Mahnung, die größer kaum sein könnte, jedenfalls für uns Digitalos und Digitalas, nämlich Dead Internet. Dead Internet und die Frage, zerstören KI und Co. das Netz. Wir kommen später noch auf diesen Begriff, hinter dem steht nämlich etwas ganz Besonderes, um genau zu sein, eine Art Verschwörungstheorie. Aber wir hören uns erst einmal an, was in den letzten, na sagen wir 9 Monaten so geschehen ist, dass man tatsächlich ein gewisses Stirnrunzeln zum Thema freies und offenes Internet haben könnte. Nicht, dass das zuvor nicht auch schon der Fall gewesen ist. Wir haben seit vielen Jahren eine Verschiebung vom offenen, freien Internet hin zum Beispiel in Richtung Apps oder auf die großen Plattformen, was in manchen Fällen auch gleichbedeutend ist. Und trotzdem gibt es, und da ist KI ganz vorne bei den Gründen mit dabei, eine Reihe von Entwicklungen, die teilweise überraschend und teilweise sehr erwartbar das offene und freie Internet bedrohen könnten oder das schon tun. Und zwar inklusive derjenigen, die daran arbeiten und ja davon dann auch leben wollen, von einer großen, freien, offenen, nicht nur Technologie, sondern auch Digitalkultur. Schauen wir uns diese Eskalation, so möchte ich es nennen, der letzten 9 Monate an. Im Juli 2025 beschränkt Amazon die Zahl der Bücher, die Self-Publisher veröffentlichen dürfen, auf 3. Und zwar auf 3 am Tag. Und der Grund ist naheliegenderweise ein Massenpublishing von E-Books via KI. Will sagen, zuvor waren eine ganze Reihe von Leuten dabei, auf Knopfdruck Bücher und Bücher und Aberbücher zu veröffentlichen. Und nicht, dass man sagen könnte, nein, das ist ganz katastrophal für die Kultur oder so. Nein, das ist nicht ein Argument, was ich ins Feld führen wollte, obwohl es Menschen gibt, die genau das am meisten stört. Was aber klar ist, ist, dass durch diese gigantische Zahl von KI-Inhalten eine ganze Reihe von Effekten entstehen, über die wir hier noch sprechen werden, die am Ende sehr negative Auswirkungen haben können. Zum Beispiel auf andere Menschen, die Bücher veröffentlichen, beziehungsweise auf Menschen, die Bücher veröffentlichen. Allein schon die schiere Zahl und dann natürlich auch die Art und Weise, wie am Ende Geld verdient wird. Das also im Juli 2025. Im September 2025 twittert ausgerechnet Sam Altman, dass er, Zitat, nie die Dead Internet Theory so ernst genommen hat, aber er glaubt schon, dass es inzwischen ziemlich viele Twitter-Accounts gäbe, die von LLMs, also großen Sprachmodellen wie ChatGPT, betrieben würden. Der Mann, der das Streichholz angezündet hat, könnte man sagen, beschwert sich oder wundert sich über das Feuer und die Rauchentwicklung. Das ist ein bisschen vereinfacht, denn so simpel ist es am Ende natürlich nicht, wie bei so vielen Entwicklungen. Es ist aber eben auch klar, dass künstliche Intelligenz, in diesem Fall Chatbots, die in unfassbarer Geschwindigkeit mit unglaublicher Qualität irgendwelche Texte rausballern können, dass die das Medium Text, das Medium Bild, zunehmend auch das Medium Video und das Medium Musik und so weiter und so fort in gewisser Weise dominieren. Vielleicht nicht immer mit den allergrößt und höchst qualitativen Ergebnissen. AI-Slop ist da das Stichwort der Stunde. Also eine Art Schrott, Schlamm, Schlick, der durch KI rausgeballert wird, aber doch in einer Größenordnung, die alle anderen an die Seiten drängen könnte. Dann Anfang 2026 werden mehrere riesige AI-Content-Farmen und SEO-Netzwerke aufgedeckt. Die haben sowohl Inhalte zu bestimmten Fachthemen massenhaft ins Netz gestellt, wie auch Traffic und Interaktionen durch KI gefaked. Das Ziel dabei ist zum Beispiel entweder Google mit der Google-Suche oder Google News mit irgendwelchen gefakten News zu täuschen, um am Ende massenhaft Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Manchmal aus ökonomischen, manchmal aus propagandistischen Gründen. Und diese Neuerung, dass KI, generative künstliche Intelligenz, es erlaubt, quasi über Nacht 500 verschiedene untereinander vernetzte Seiten zu veröffentlichen, die alle scheinbar total intelligent und klug geschrieben sind, hin zur Expertise auf, sagen wir, Schlüsseldienste in Seattle. Das ist nicht nur neu, sondern auch etwas, was wir im Moment so massenhaft und in so vielen Bereichen sehen, dass tatsächlich zum Beispiel Medien oder bestimmte Nischenbranchen und auch größere Branchen Probleme bekommen. Warum? Weil immer noch viele Leute googeln, um irgendwas zu finden. Und wenn man so ein gefaktes SEO-Netzwerk hat, was jede beliebige Seite zu jedem beliebigen Begriff nach oben pushen kann, weil das von einer KI erstellt worden ist und das auch noch massenhaft untereinander vernetzt ist und dann auch noch mit gefakten Social-Media-Accounts, was bei Google einigermaßen viel gezählt hat, dann kommen wir in eine Ebene, die durchaus problematisch, weil manipulativ werden kann. Im Februar 2026 dann eskaliert die Diskussion um AI-Slop auf Reddit, weil sowohl massenhaft Fragen wie auch deren Antworten irgendwie synthetisch wirken. Es gibt ja inzwischen zum Beispiel auf Wikipedia eine Vielzahl von Listungen, wie man nach welchen Kriterien KI-Inhalte, ob das jetzt Texte sind oder Bilder oder Videos, erkennen kann. Auf Wikipedia, der englischsprachigen Wikipedia, gibt es eine sehr interessante Liste, die aufzählt, welche Wendungen typisch sind für Texte, die mit künstlicher Intelligenz geschrieben worden sind. Zum Beispiel die Abwesenheit von sehr simplen Sätzen ist da ein Punkt. Oder, auch ziemlich interessant, bestimmte Formulierungen, die plötzlich extrem häufig sind, wie zum Beispiel der Vergleich, es ist nicht wie X, aber dafür mehr wie Y. Solche Formulierungen sind vorher sehr selten vorgekommen und inzwischen kommen sie massenhaft vor, was wiederum auf eine massenhafte Verwendung von KI zur Textgenerierung hindeutet. Wie, da kann man sich nicht wundern, wie auch sonst. Wenn man dann auch noch weiß, dass Reddit einen sehr wichtigen Teil mit seinen gigantischen Massen an Content, User-Generated Content, größte Social-News-Plattform der Welt. Wenn man dann weiß, dass Reddit ein sehr häufiger Anlaufpunkt ist für LLMs, dann ahnt man, in welche Richtung das geht. Bei Reddit übrigens ist das deswegen interessant, weil die lange als, sagen wir mal, einigermaßen totes Geschäftsmodell galten. Reddit, ich bin da seit sehr, sehr langer Zeit, seit fast 20 Jahren, habe ich dort einen Account sehr früh durch Zufall drauf gestoßen. Und lange hatte Reddit große Probleme, durch Werbung irgendwie Geld zu verdienen. Das ist inzwischen ganz anders, weil sie so viel Content haben, dass sie die KI damit lernen möchte und eben auch kann, wie Menschen untereinander interagieren. Aber das bedeutet auch, dass wenn Reddit immer mehr KI-Content enthält, dass dann KI mit KI lernt. Und das ist ein Problem, über das wir auch noch sprechen werden, weil daraus sehr, sehr schwierige Ergebnisse stammen können. YouTube ist zu einer algorithmisch manipulierbaren Aufmerksamkeitsfabrik geworden und kämpft verzweifelt dagegen an, dass KI massenhaft Inhalte für KI-Bots produziert, um Werbetreibende zu betrügen. Denn das ist etwas, was in der Öffentlichkeit noch gar nicht so durchgedrungen ist. Wie auch, das ist eine Art B2B-Scam, der da passiert. Dass nicht nur Inhalte durch KI hergestellt werden, sondern die scheinbar auch wahnsinnig häufig angesehen werden, wo faktisch einfach Bots dahinter stehen. Allein dafür, dass man auf den großen Videoplattformen häufig daran beteiligt wird, wenn die eigenen Videos eine große Reichweite erzielen, weil dort ja Werbung geschaltet wird. Wir sehen also die Problematik. Das Netz wird von vielen Seiten aus angegriffen. Nicht nur, aber vor allem auch durch künstliche Intelligenz. Soziale und algorithmische Medien, sowas wie Instagram und TikTok, tragen schon seit einer Zeit dazu bei, dass das freie und offene Internet immer weniger relevant wird. Aber jetzt durch KI hat sich dieser Prozess noch einmal beschleunigt. Und für mich ist das ein Punkt, um mal ganz grundsätzlich zu werden, weil wir über etwas ganz, ganz Wunderbares, ganz Katastrophales sprechen müssen. Das ist eine Eigenschaft, eine Verhaltensweise von uns allen, und die forciert gleichzeitig den Fortschritt, vor allem den digitalen Fortschritt, und gefährdet unsere Souveränität, unsere Möglichkeiten und am Ende sogar unsere Freiheit. Die Rede ist hier von Convenience. Convenience, dafür gibt es keine 100% treffende Übersetzung wie für viele amerikanische Begriffe, aber es handelt sich ungefähr um eine Mischung aus Bequemlichkeit, Konsumorientierung, vielleicht auch Komfort und vor allem Vereinfachung. Angereichert allerdings mit einem Quäntchen Bevormundung. Convenience hat auch immer etwas mit dem gewissermaßen philosophischen Hintergrund zu tun. Da könnte man etwa Richard Thaler nennen, der Mann, der mit Cass Sunstein das Nudging erfunden bzw. geprägt hat als Begriff. Nudging bedeutet anstupsen in einer Weise, dass man Menschen dazu bringt, etwas zu tun, auch wenn sie sich vielleicht nicht so richtig frei dafür entscheiden. Im Digitalen spielt da der sogenannte Default Mode eine wichtige Rolle, also die Voreinstellung, die wahnsinnig wenig Menschen verändern. Und Convenience bedeutet nichts anderes, als dass wir als Gesellschaft, als Bevölkerung, als Nutzerinnen und Nutzer uns wahnsinnig häufig für die einfachste, für die voreingestellte, für die bequemste Variante entscheiden. Das ist auch gar keine grundnegative Eigenschaft. Darüber werden wir sprechen, aber dass Convenience eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt, ist völlig unbestritten. In jedem Fall ist Convenience die größte Macht der digitalen Sphäre und das auch schon sehr, sehr lange. Die Nutzungseinfachheit, dass bestimmte digitale Instrumente sehr einfach zu benutzen sind, das ist ein so wichtiges Kriterium für die digitale Welt, nicht nur, weil man nicht bei jeder App neu lernen kann, wie sie jetzt funktioniert, sondern auch, und das ist einer der Segenspunkte von Convenience, weil diese hyperkomplexe digitale Welt überhaupt erst benutzbar wird durch Einfachheit auch im Verständnis und mit dem einen Klick und alles andere ist voreingestellt. Das allerdings gibt dem Default Mode ziemlich große Macht und gleichzeitig lässt uns Convenience an der Stelle in der digitalen Welt fast jede Zumutung einfach so schlucken. Warum zum Beispiel interessieren sich so wenig Menschen faktisch dafür, wie Meta, wie Instagram, wie Facebook, wie WhatsApp den Datenschutz handhabt? Ja, das liegt einfach daran, dass es wahnsinnig bequem ist, einfach das zu benutzen, was alle benutzen. Die Einfachheit davon und der Nichtaufwand davon, der ist relevant. Wir schlucken also eine Kröte dafür, dass wir ein besonders einfaches, besonders convenience-orientiertes Produkt benutzen können. Gleichzeitig haben wir ein paar dunkle Muster im wahrsten Sinne des Wortes. Dark Patterns heißt das. Das sind Gestaltungsmuster, die uns kaum merklich in eine bestimmte Richtung drängen. Das ist quasi die digitale Variante von Nudging. Das ist Manipulation. In bestimmter Weise psychologisch, in anderer Weise auch aufmerksamkeitsökonomisch. Diese Dark Patterns sind im Internet allgegenwärtig. Manchmal, glaube ich, unterstellt man hier zu schnell irgendwelche Dark Patterns und zu schnell, man wird jetzt manipuliert und ausgenutzt. Es gibt eine ganze Denkschule, die davon ausgeht, dass alle Menschen eigentlich immer überall nur ausgenutzt werden. Der gehöre ich ausdrücklich nicht an. Im Gegenteil, ich sehe immer die positiven und aber auch die negativen Seiten, gerade von Convenience. Und dann schließlich eine der wichtigsten Eigenschaften von Convenience, nämlich die Niedrigschwelligkeit. Die Demokratisierung und die Verbilligung von bestimmten Tools, von Instrumenten, das ist in allererster Linie ein Segen. Dass heutzutage zum Beispiel jede und jeder publizieren kann, dass ich kleine kurze Videos erstellen kann, praktisch ohne Geld, dass ich die dann auch veröffentlichen kann und ein Millionenpublikum erreichen kann, vielleicht sogar irgendwann davon leben kann, das ist eine aus meiner Sicht sehr fortschrittliche Variante von Convenience. Die Niedrigschwelligkeit, die ist verantwortlich für eine Explosion der Kreativität, wie man etwa auf TikTok sehen kann, und gleichzeitig aber auch für eine Flut an Schrott. Und ich glaube, dass man diese beiden Bereiche kaum trennen kann und dass das auch schon immer so war. Als man gelernt hat, sehr billig Papier zu bedrucken, dann hat es sowohl dafür gereicht, dass Leute Bücher geschrieben haben, die es sich vorher nicht leisten konnten, und da sind die wunderbarsten Bücher rausgekommen, als auch, dass massenhaft Bücher gedruckt wurden, die wirklich niemand ernsthaft gebraucht hat, weder vom Inhalt noch von irgendwas anderem, wo ganz klar war, hier findet fast schon eine Art Missbrauch statt. Und dann wieder ist es ja eigentlich auch nicht an uns, so schnell zu urteilen. Dieses Buch ist super viel wert, dieses ist etwas weniger wert. Das kann sich ja im Auge der Betrachterin, des Betrachters auch immer wieder drehen. Ich will sagen, was eigentlich dahinter steht, ist ein sehr alter Kulturmechanismus, dass jede Form von Vereinfachung auch immer automatisch bedeutet, dass es sowohl große Vorteile wie auch Missbrauch und große Nachteile gibt. Denn Einfachheit ist ein Wert, der nicht nach irgendeiner Moral oder einer Ethik fragt. Gleichzeitig sehen wir, je angenehmer, je bequemer, je einfacher, desto besser für die Leute dort draußen. Niemand fängt ernsthaft an, hochkomplexe Prozesse auszuüben, wenn alles auch mit einem Klick geht. Und genau das nutzen natürlich gar nicht so wenig Plattformen und Apps auch ziemlich gezielt aus. Auch dieses Ausnutzen ist aus meiner Sicht nicht nur schlecht. Das Internet ist urbar geworden durch Convenience. Vorher, als man mit irgendwelchen Modems sich einwählen musste und Klick und Klack und rauf und runter und erstmal einrichten und der Router war eine Katastrophe, WLAN wurde erst 1999 erfunden und so weiter und so fort. Die ganze technische Hochkomplexität, die zu reduzieren, die hat das Netz überhaupt erst zu einem Massenphänomen gemacht. Ebenso Mobile Internet. Ich bin schon 2003 mit irgendwelchen Handys ins Internet gegangen, aber damals war die Installation von Software auf einem Handy etwas, wofür man ein Ingenieurstudium brauchte, mindestens. Das heißt, Vereinfachung ist ein Weg des Fortschritts und gleichzeitig ein Einfallstor des Missbrauchs. Und jetzt sehe ich natürlich, was das für mich bedeutet. Ich beziehe das mal ganz konkret auf mich. Denn ich merke, wie Convenience, wie Einfachheit und wie meine eigene Bequemlichkeit sehr häufig zu Verhaltensänderungen bzw. zu Verhaltensreduktionen führt. Dass ich irgendwann, ich möchte gar nicht sagen zu faul werde, aber dass ich irgendwann anfange, den so einfachen Weg zu gehen, dass es mir selber manchmal fast unheimlich ist. Ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, in bestimmten KI-Situationen mit einer KI zu sprechen. Ob das jetzt Claude ist, da geht's noch nicht so lange, oder ChatGPT, da ist der Voice-Mode schon relativ lange dabei. Mit Kopfhörern natürlich, das heißt, ich kann auch ein bisschen leiser sprechen. Ich möchte das nicht mehr eintippen. Ja, natürlich benutze ich KI, sagen wir mal, zu einem Drittel als eine Art Google-Ersatz. Die Art und Weise, wie ich mit der KI spreche, hat sich verändert. Am Anfang habe ich immer so gefragt, ich würde gerne wissen, wie das Wetter in Rom im Mai ist, weil ich plane da vielleicht ein längeres Wochenende mit der Familie und so weiter und so fort. Warum? Weil ich die KI so ein bisschen menschenähnlich behandelt habe. Faktisch brauche ich das gar nicht. Ich habe herausgefunden, dass es für mich völlig in Ordnung ist, mit ein bisschen Feintuning. Ganz von Anfang an geht das nicht, dann kommt Gelaber und Nachgefrage. Aber wenn man das so ein bisschen in den Einstellungen hinterlegt, dann reicht es, Wetter Rom Mai zu sagen. Und dann kriegt man die Ergebnisse, die man haben möchte. Oder Weltmeister Hallenhandball 2017 oder so. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich meine Bequemlichkeit, nur ein paar hingeworfene Begriffe zu denken, auszusprechen und dann ein Ergebnis zu haben, das ich gerade gedacht habe, dass diese Bequemlichkeit dazu führt, dass sogar meine Kommunikation simpler wird. Interessanterweise gibt es da eine Parallele. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber früher war Googlen eine wichtige Eigenschaft. Ja, so eine Google-Suchmaschine, die Älteren werden sich erinnern, das war etwas, das konnte man in den allermeisten Bereichen ziemlich gut gebrauchen. Ich konnte immer wahnsinnig gut googeln. Und das war nicht nur beruflich, auch im Freundeskreis. Also Google, du das mal. Ich habe es nicht gefunden, Google, du das mal. Das ist inzwischen völlig unnützes Wissen für Menschen unter 35, wie man früher gegoogelt hat, weil ja sogar Google inzwischen einen KI-Überblick ausgibt. Aber früher hat man Google so benutzt, dass man da zum Beispiel 2, 3 Begriffe auf die richtige Art und Weise miteinander kombiniert hat. Und dann hat man die Ergebnisse bekommen, und zwar gute Ergebnisse. Da hat dann sowas wie Wetter Rom Mai genau das gebracht, was man brauchte, weil Google versucht hat zu erahnen, was man meinen könnte. Und das mit unfassbar vielen Daten korreliert hat. Das war so eine Art Pre-KI. Das waren bestimmte KI-Modelle, die dahinter standen. Aber die haben versucht zu berechnen, was es bedeutet und nicht etwa sinnvoll darauf zu antworten. Insofern ist diese Vereinfachung, die Bequemlichkeit sogar etwas, was meine Kommunikation verändert, mein Denken vielleicht sogar verändert. Diese Frage, wie tief Bequemlichkeit nicht nur für den Fortschritt wichtig ist, sondern auch auf uns zurückwirkt. Das ist Thema in sehr, sehr vielen Filmen. Wall-E zum Beispiel, wer sich an diesen Film erinnert, hat eigentlich hauptsächlich damit zu tun, ein einsamer Roboter räumt die Erde auf, den Schrott, den die Menschheit hier hinterlassen hat. Und die Menschen sind schon vor sehr, sehr langer Zeit in Raumschiffen irgendwo anders unterwegs gewesen. Und man sieht, was Convenience mit den Menschen getan hat. Die Körperform verändert, die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie leben insgesamt. Wall-E ist als Film von Pixar eine Art Convenience-Kulturkritik. So kann man es auch sehen. Aber wir müssen trotzdem damit rechnen, dass die Menschen dort draußen immer am Ende den bequemsten und den einfachsten Weg wählen. Und ich halte das ehrlich gesagt auch für völlig legitim. Das Leben ist komplex und anstrengend genug. Es ist allerdings gesellschaftlich so lange legitim, wie man das nicht zum Generalprinzip erhebt und für sich selbst auch bestimmte Bereiche behält, indem man gegen Widerstände ankämpft. Denn die Fähigkeit, gegen bestimmte Widerstände überhaupt ankämpfen zu können, die muss man trainieren, die muss man erhalten. Das bedeutet keine Verpflichtung, dass man in allen Bereichen gegen alles kämpfen muss. Im Gegenteil, ist das sogar ein Recipe for Disaster, um es mal so auszudrücken. Man kann eben in 100 Bereichen nicht 100 Mal gegen die Gesellschaft, gegen den Strom schwimmen. Man kann aber in 3, 4, 5 oder 7 Bereichen sagen, da mache ich den einfachsten, den bequemsten, den most convenient way so nicht mit. Und da sind wir am Knackpunkt von Dead Internet. Denn man kann das ausnutzen, diese Convenience. Und im Fall der großen Digitalkonzerne und Plattformen ist das sogar eher die Regel als die Ausnahme. Ich habe nichts gegen große Unternehmen, im Gegenteil. Ich glaube, dass sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, schon alleine, weil sehr viele von den Entwicklungen, die wir begrüßen als Fortschritt, so unendlich teuer sind, die kann man halt nicht so Open-Source-seitig irgendwie zusammenspenden. Schauen wir uns einfach an, was ein Rechenzentrum kostet, wo ein großes Sprachmodell drauf berechnet wird. Und dann haben wir die Antwort, wie notwendig Digitalkonzerne eben auch sein können. Aber ich finde wichtig, dass eine bestimmte Form von Machtkonzentration sich nicht allzu negativ auswirkt. Denn unter dieser Machtkonzentration, die mit Convenience tatsächlich dazu beitragen kann, dass wir digital abgehängt werden, unter dieser Machtkonzentration leiden am Ende die Wirtschaft, die Demokratie und sogar die ganze Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass da Regulierung allein hilft. Teile der Politik wie auch der Zivilgesellschaft tun so. Ein paar NGOs glauben, dass bloß mit den richtigen Gesetzen dann alles in Ordnung kommt. Und das glaube ich eben nicht. Was ich aber glaube oder sogar glaube zu wissen, ist, dass das offene Internet, das offene und freie Internet ein sehr maßgeblicher Punkt dabei ist, nicht zu viel Macht bei einzelnen Plattformen, einzelnen Apps, einzelnen großen digitalen Konzernen zu belassen. Denn zumindest theoretisch kann eine Seite, kann eine Anwendung im freien, offenen Internet groß werden, ohne um Erlaubnis zu fragen. Oder nicht mit einem einzigen Algorithmus-Tweak plötzlich ins Hintertreffen geraten. Wenn wir uns anschauen, wie Apple mit dem App Store oder wie Google mit dem Android App Store umgeht, dann sehen wir da ganz glasklar interessengeleitete und teilweise sehr problematische Verhaltensweisen. Da bestimmen am Ende die AGB von Unternehmen darüber, was groß werden kann und was nicht. Und das ist im Internet eben eher nicht so. Jedenfalls viel weniger krass als auf den großen Plattformen oder in den Apps oder eben bei den KI-Chatbots. Wir brauchen das freie, offene Internet. Das ist gewissermaßen die Basis der digitalen Souveränität. Es ist die Basis davon, dass das drittübernächste große digitale Ding halt vielleicht nicht aus Silicon Valley oder aus China kommt, sondern eventuell aus Europa. Allein damit man eine Art Gegengewicht hat zu dem, was dort draußen passiert, zwischen Apple und Google in App Stores etwa. Allein, dass man ein Gegengewicht dafür hat, was ja, Stichwort Trump, durchaus auch mal in problematische Bereiche reinragen könnte. Wer legt sich mit dem US-Präsidenten an? Jedenfalls nicht die CEOs von Apple oder Google. Aber da sind genau die Stellschrauben, warum wir ein freies und offenes Internet brauchen. Und das und wie es gefährdet sein könnte durch künstliche Intelligenz und ein paar andere Entwicklungen, da schauen wir uns jetzt nach diesem Plädoyer für digitale Souveränität und das freie und offene Internet. Da schauen wir uns jetzt einmal die Chronologie an. Wir müssen damit beginnen, das hat Sam Altman ja vorhin schon getwittert, dass die Dead Internet Theory eine Verschwörungstheorie ist, beziehungsweise eine Art Verschwörungstheorie. Im Januar 2021 erscheint in einer Art Internetforum ein Posting. Überschrieben ist es mit Dead Internet Theory, Most of the Internet is Fake. Ein Nutzer namens Illuminati Pirate, da ahnt man schon die Orientierung durch, behauptet, die Kernthese, das Netz sei seit 2016, 2017 tot, ferngesteuert von Bots und einer US-Regierungs-KI. Damals wird das aufgegriffen, unter anderem deswegen, weil erkennbar, LLMs gibt es in der Form damals noch nicht, aber weil erkennbar große Teile des Internets sich zumindest merkwürdig verhalten. Das ist jedenfalls das, wo viele Leute glauben, da müsste doch eigentlich ein Bot dahinter stehen. Nach Meinung vieler Fachleute war das in diesem Ausmaß damals nicht klar. Aber etwas später im Jahr 2021 erscheint im sehr angesehenen Magazin The Atlantic ein Artikel von Caitlin Tiffany. Der ist überschrieben mit Maybe you missed it, but the Internet died 5 years ago. Died hier in Anführungszeichen. Aber tatsächlich verlässt diese Verschwörungstheorie mit diesem Artikel ein wenig diese Sphären, wo man eh irgendwo zwischen Telegram, 4chan und irgendwelchen absurden Foren und sozialen Medien denkt, das kann nicht ganz richtig sein. Aber der Artikel macht eine interessante Beobachtung. Die Essenz dieses Artikels nämlich ist, dass die Verschwörungstheorie zwar falsch ist, sich aber irgendwie wahr anfühlt. Will sagen, das Gefühl der Künstlichkeit, dass dort draußen sehr viel stattfindet, was irgendwie botartig aussieht. Dieses Gefühl war ja schon vor ChatGPT vorhanden. Die Verschwörungstheorie verlässt damit die Schwurbelsphäre und kommt in die Mainstream-Diskussion. Dann November 2022. ChatGPT geht live und plötzlich gibt es ein Werkzeug, was rückwirkend diese Theorie hätte wahr werden lassen können. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht so, aber es ist vollkommen klar, dass plötzlich Bots so formulieren und so reagieren können, als seien sie Menschen. Natürlich hat KI zu dem Zeitpunkt erst recht und auch heute immer noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass es ganz gute Tricks gibt, wie man Texte erkennen kann, die mutmaßlich KI generiert sind. Und trotzdem ist auch klar, wenn wir uns so einen durchschnittlichen Forenkommentar anschauen, dann ist der jetzt eher nicht Literaturnobelpreis verdächtig. Will sagen, wenn da mal ein paar hölzerne Wendungen dabei sind oder ein paar komische Begriffe, dann ist das nicht unbedingt total auffällig und nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass ein Bot dahinter stehen muss. Aber die Verschwörungstheorie hat ein Werkzeug bekommen. Und dann gibt es immer wieder einzelne Momente, wo klar wird, wow, ein Teil der Diskussion, ein Teil des scheinbaren Lebens in sozialen Medien ist tatsächlich KI generiert, KI unterstützt oder irgendwie maschinell. Zum Beispiel im März 2024 mit Shrimp Jesus, was hauptsächlich über Facebook weiterverbreitet worden ist. Shrimp Jesus ist so ein Klassiker von KI-generierten Inhalten und KI-generierten Antworten. Hunderte Millionen Interaktionen, 120 verschiedene Facebook-Seiten werden gezählt vom Stanford Internet Observatory, allein im Jahr 2024. Und in den meisten Fällen antworten die zum Beispiel nur Amen. Die Verbreitung gilt bis heute als ein Muster dafür, wie bestimmte Trends mutmaßlich fast ausschließlich durch Maschinen forciert werden können. Dazu gibt es dann natürlich auch Forschung. Im Juli 2024 publiziert Nature, eine der wichtigsten Wissenschaftszeitschriften der Welt, einen bis heute extrem viel zitierten und viel rezipierten Artikel. Überschrieben ist er mit AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data. Der konkrete Inhalt dieses Papiers ist, dass KI deutlich schlechter wird, wenn sie nicht mit menschlicher Kommunikation lernt, die in Textform vorhanden ist, sondern mit KI-generierter Kommunikation. Will sagen, auch aus maschineller Sicht gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum man KI nicht mit KI-Inhalten füttern sollte. Teilweise nach 3 bis 4 Zyklen, wo eine KI gelernt hat mit KI-generierten Inhalten, die dann wiederum mit KI-generierten Inhalten und so weiter und so fort, nach 3 bis 4 Zyklen fängt eine KI schon an, sagen wir mal, schwierige Inhalte zu produzieren. Die Studienlage zu diesem Phänomen Model Collapse, ja, der Modellkollaps, wo die KI-Software plötzlich anfängt, schlechter zu werden und Unfug zu sagen, die hat sich inzwischen ziemlich konkretisiert. Das Phänomen wurde beinahe als Apokalypse am Anfang angetan. Das Internet ist nur noch voll von KI-generierten Inhalten und die KIs sterben alle und werden unbrauchbar. Aber inzwischen ist es ziemlich ausdifferenziert. Es ist halt nicht mehr komplett unvermeidbar, aber es ist gleichzeitig auch deutlich, dass es ein Problem ergibt. Das Kernphänomen ist da die Erosion der Ränder. Will sagen, gerade bei spezielleren Inhalten, gerade dort, wo nicht der Hauptfokus, die Hauptaufmerksamkeit der Öffentlichkeit drauf liegt, da fängt die KI an, plötzlich Unfug zu reden. Es gibt eine Art Informationsverlust. Das Modell vergisst dann seltenere Ereignisse oder Nuancen, die sogenannten Tails, also die Ränder dessen, was man in der Informationslandschaft so wahrnimmt. Die Dinge, die eben nicht ganz so häufig gesagt oder gefragt werden. Dann gibt es den sogenannten Varianzkollaps. Der Varianzkollaps, der bezieht sich darauf, dass eine KI, je mehr sie mit KI-Inhalten lernt, desto ähnlichere Ergebnisse gibt sie am Ende aus. Wir sagen, irgendwann gibt sie eine Art generischen Durchschnitt aus. Und jede Form von Varianz ist einfach wegkollabiert. Dann haben wir die Fehlerakkumulation. Will sagen, ein kleiner statistischer Fehler der ersten Generation wird in der 5., 8., 9. oder 25. Generation zu einer massiven Halluzination. Wenn eine KI, sagen wir, mit 3, 4 oder 7 einzelnen Formulierungen gelernt hat, wie Terrakottafliesen im 3. Jahrhundert vor Christus im Mittelmeerraum bemalt worden sind, wenn sie blau sein sollten, dann ist jedes Mal, wenn eine KI wieder dazu Inhalte ins Netz stellt, vollkommen klar, wie die geprägt werden, nämlich genau in die Richtung von diesem Inhalt. Und wenn sich das irgendwann multipliziert, dann reicht ein kleiner Fehler, um am Ende grotesken Unfug vorzufinden.
Stell dich mal bitte kurz das perfekte Sicherheitssetup vor. Also wirklich perfekt. Die Firewalls stehen, Malware-Scanner sind aktuell, Endgeräte geschützt, alles verschlüsselt, das digitale Fort Knox. Und dann kommt jemand und geht einfach durch die Tür. Nicht, weil er irgendwie zaubern kann, sondern weil er den Schlüssel hat. Alle Sicherheitsfunktionen taugen eben nur dann, wenn der Schlüssel in den Händen der richtigen Leute ist. Das ist das Problem beim sogenannten Account Takeover. Fast 70% aller großen Dateneinbrüche starten mit gestohlenen Zugangsdaten. Wir hinterlassen ja alle ständig digitale Spuren und wenn irgendwo ein Datenleck passiert, dann landen E-Mail-Adressen und Passwörter häufig im Darknet. Außerdem benutzen Cyberkriminelle die persönlichen Identitäten, Geräte und sogar Familienmitglieder von Mitarbeitenden als Hintertüren, um in Unternehmensnetzwerke einzudringen. Mittlerweile haben ja die meisten verstanden, dass sowas wie Passwort 1234 nicht unbedingt der sicherste Schutz ist. Aber eine ziemlich große Sicherheitslücke entsteht zum Beispiel dadurch, dass wir uns eigentlich heute ein paar hundert Passwörter merken müssten, das aber nicht tun wollen, sondern ungefähr die Hälfte der Leute das gleiche Passwort an verschiedenen Stellen nutzen. Das heißt, so ein harmloses Hobbyforum, was vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut gesichert ist, weil es jemand nebenbei betreibt, kann plötzlich ein Einfallstor ins Unternehmen sein, weil irgendjemand überall das gleiche Passwort benutzt und niemand es merkt. Und genau hier setzt Omniac an, eine Identitätsschutzlösung von Schwarz Digits. Omniac macht im Prinzip das, was wir selbst nicht leisten können, nämlich kontinuierlich das Internet zu scannen, das Deep Web und vor allem auch das Darknet, und zwar nach verifizierten Datenlecks. Und wenn eure Daten dort auftauchen, gibt's nicht nur einen Alarm, sondern auch direkt konkrete Handlungsempfehlungen. Für Unternehmen ist das besonders spannend, und zwar aus drei Perspektiven. Erstens als Mitarbeitervorteil. Wenn Mitarbeitende ihre privaten Accounts besser schützen, sinkt eben auch das Risiko für das Unternehmen. Zweitens als Partnerlösung. Man kann Omniac ins eigene Portfolio integrieren und weiterverkaufen. Und drittens auch für Tausende von Mitarbeitenden über die Omniac Business API. Die lässt sich direkt in bestehende Systeme einbauen und überwacht kontinuierlich sensible Firmendaten wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und warnt sofort, wenn die irgendwo auftauchen. Das Ganze läuft auf der Stacked Cloud von Schwarz Digits. Die Daten sind hochsicher verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung, also digitale Souveränität, nicht nur als Buzzword. Das bedeutet, Omniac sorgt einfach dafür, dass wenn man mal einen Schlüssel verliert, daraus nicht sofort ein gigantisches Angriffsszenario wird. Wenn euch das interessiert, alle Infos findet ihr unter omniac.de/business/security-awareness. Und jetzt zurück zum Podcast. Das ist also die Situation auf der wissenschaftlichen Seite. Und gleichzeitig sehen wir, dass immer größere Teile des Traffics im Internet durch Bots erzeugt werden. Wir haben seit 2024 eine Art Kipppunkt, Tipping Point wird es manchmal genannt. Nämlich 2024 hat der Bot und maschinengenerierte Traffic im Internet den menschengenerierten Traffic überholt. 51% des Web-Traffics im Jahr 2024 waren von Maschinen. Will sagen, es gibt immer mehr Maschinen, die seien es Bots, weil sie eine Suchmaschine füllen oder eine KI füllen wollen, die irgendwas lernen wollen oder die einfach im Auftrag von irgendwelchen Menschen aus irgendwelchen Gründen unterwegs sind, die erzeugen immer mehr Traffic. Maschinentraffic kostet die Leute, die die Server betreiben, genauso viel wie Menschentraffic, manchmal sogar mehr, weil die ganze Seiten aufschlürfen. Und gleichzeitig ist klar, wer von Aufmerksamkeit von Menschen lebt, weil er zum Beispiel Produkte verkauft oder Werbung verkauft, der hat es etwas schwieriger, wenn plötzlich ein Bot um die Ecke kommt und nicht ein Mensch. Und noch döver ist, wenn man Werbetreibender ist und merkt, wow, die meisten Klicks, die wir bekommen haben, stammen gar nicht von Menschen, sondern von Bots, die in der Tendenz nichts einkaufen würden, vorsichtig gesagt. Die Frage also, ist das Internet tot oder nicht? Die muss gegenwärtig definitiv mit Nein beantwortet werden. Die Frage, ob das Internet gefährdet ist durch Maschinen und KI, in die Richtung von halbtot, vielleicht sogar untot zu geraten, die kann man heute schon mit Ja beantworten. Wir haben ein Gefährdungsszenario, wir haben auch Gegenmaßnahmen, aber es ist vollkommen klar, das ist ein Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Denn wenn immer mehr Menschen irgendwo in Social Media Apps oder Algorithmic Media Apps wie TikTok drinstecken und das große freie Internet ausschließlich von irgendwelchen Bots befüllt wird und die Menschen in Kontakt mit dem Internet nur noch kommen, wenn sie ihren KI-Chatbot fragen, was sie eigentlich genau tun sollen. Und wenn dann die KI-Chatbots nicht mit einem Link antworten, sondern mit einer kurzen Zusammenfassung und vielleicht auch noch einem Ergebnis vom Kooperationspartner der App von diesem KI-Chatbot, dann haben wir irgendwann die Situation, dass die Kontrolle darüber, was Menschen sehen oder nicht sehen, in den Händen von noch viel weniger Leuten liegt. Und das halte ich, insbesondere bei der Gefährdung des freien und offenen Internets, für katastrophal. Will sagen, wir schauen uns jetzt im ersten Themenblock mal ganz genau an, von welchen Seiten wie das Internet bedroht wird. Und es beginnt, indem wir uns etwas näher mit der Dead Internet Theory beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was heute draus geworden zu sein scheint.
Schauen wir uns das Originalmanifest von 2021 an, dann ist das vollkommen klar. Das ist ein Lamento, was wirklich eine Verschwörungstheorie ist. Das ist so ein bisschen die Internet-Trauer, sagen wir mal, aus der Sicht der frühzeitigen Bevölkerung der digitalen Sphäre. Und jeder, der das 2021 gelesen hat, der hat schon gemerkt, wir verlassen hier die Sphäre der Rationalität und es geht in irgendetwas Merkwürdiges hinein. Und trotzdem ist klar, eigentlich war die Person etwas früh dran. Gleichzeitig war der Täter eben nicht die US-Regierung, aber der Tatort und die Art von Tat stimmte grob. Es war eben nicht irgendwie eine Regierung, die dahinter stand. Es war die Tech-Industrie selbst. Und zwar in genau dem Moment, wo KI und Convenience, Social und Algorithmic Media zusammengefunden haben und klar geworden ist, ich kann massenhaft Inhalte erstellen und sie massenhaft verbreiten und beide kostet nichts. Die Werkzeuge zur Content-Erstellung wurden billiger als jede Form von Wahrheit und jede Form von Abbildung der Realität. Sogar die Ideen als Urressource der Qualität, sogar die Ideen kann man generieren mit KI. Und glaubt nicht den Leuten, die sagen, Kreativität schützt den Menschen vor Automatisierung. Das ist einfach falsch. Das mag in bestimmten Spitzensphären gelten, irgendwie auf Mozart-Niveau und meinetwegen auch im Business-Kontext in ganz vielen Bereichen. Aber im Alltag ist das nicht so. Erst recht bei den vielen Clips, die wir zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram sehen, da sind ein paar Kreative dabei. Aber es ist auch vollkommen klar, das ist nicht die Form von Kreativität, die irgendwas schützt. Das ist die Form von Kreativität, die die Maschine sehr gut nachahmen kann. Es ist ja einfach nicht so, dass der große Massengeschmack das allerbeste Kreativitätsmerkmal und Qualitätsmerkmal der letzten 500 Jahre gewesen sein mag. Ganz im Gegenteil. Insofern Kreativität gut und schön, aber das, was wir jetzt haben, ist ein Angriff auf die Plattformen mit massenhaft generierten KI-Content. Wir hatten Anfang des Jahres hier bei Tech, KI und Schmetterlinge eine Folge über Instagram, weil Instagram in gewisser Weise aufgegeben hat. In einem Posting von Adam Mosseri, was wir in dieser Folge besprochen haben, ist klar geworden, dass Instagram bisher eher gegen KI-Content gekämpft hat, in Zukunft aber sagt, na, wenn es guter KI-Content ist, dann hat der durchaus auf Instagram auch was zu suchen. Den werden wir nicht weiter runterranken. Noch merkt man nicht in jeder Dimension, was diese Änderung gebracht hat, aber in ein paar Bereichen eben schon, je nachdem, wem man folgt und in welchen Sphären man unterwegs ist. Denn es ist sehr klar geworden, dass plötzlich eine Vielzahl von Inhalten mit und durch KI verbreitet werden, auf Kanälen, die vielleicht bisher eher von Personen getrieben worden sind. Und plötzlich begreifen wir, das ist ein Phänomen in der Breite. Es betrifft nicht nur irgendwelche Videos, zum Beispiel auf Instagram. Die haben ja letztlich mit dem freien und offenen Internet auch gar nicht so viel zu tun. Es ist aber auch bezogen auf die Inhalte im Netz selbst. Denn auch wenn Google, das habe ich vorher so ein bisschen scherzhaft gesagt, nicht mehr das Mittel der Wahl ist, um bestimmte Sachen zu recherchieren, gibt es natürlich noch unfassbar viele Leute, die genau das tun. Google kann davon sehr gut leben, auch wenn die Zahl der Klicks dramatisch zurückgegangen ist. Im Oktober 2025 ist die sogenannte Graphite-Studie rausgekommen, bei der ein Institut 65.000 zufällig ausgewählte englischsprachige URLs ausgewählt hat, und zwar aus dem Fundus von Common Crawl. Das ist eine große Websuchmaschine, mit der viele KIs auch gelernt haben, zumindest am Anfang. Und die haben gemessen, dass im November 2024 erstmals mehr KI-generierte Inhalte als menschengeschriebene Online-Artikel im Netz standen. Vor ChatGPT lag der Anteil an maschinengeschriebenen Inhalten bei ungefähr 5%, heute bei rund 50%. Und das hat natürlich eine Rückwirkung. Unter anderem deswegen, weil KI-geschriebene Texte natürlich gar keinen Qualitätskriterien genügen müssen. Man kann einfach jede Menge Zeug ins Internet ballern, in sehr großer Geschwindigkeit. Man kann Traffic darauf ebenfalls faken. Und Traffic-Messung ist ein Kriterium zum Beispiel nicht nur für Suchmaschinen, sondern auch für alle möglichen anderen Leute, die am Ende darüber entscheiden, wo die Aufmerksamkeit hingeht und wo nicht. Zum Beispiel bei der Auswahl davon, welche Seiten empfohlen wird, wenn man einen KI-Chatbot wie ChatGPT fragt. Das Gleiche sehen wir eben nicht nur bei Texten wie im Internet oder bei Videos wie auf Instagram und TikTok, sondern auch was Musik angeht. Dieser, ein Spotify-Konkurrent, hat im November 2025 bekannt gegeben, dass bei ihnen pro Tag 50.000 vollständig KI-generierte Tracks hochgeladen werden. Das ist etwas mehr als ein Drittel aller Uploads. Und in einem Test des Meinungsforschungsinstituts Ipsos erkennen 97% aller HörerInnen synthetische Musik von der KI nicht als synthetische Musik. Will sagen, die hören gar keinen Unterschied mehr.
Mich hätte das persönlich auch gewundert, denn ich höre selbst auch keinen Unterschied mehr. Ich bin jetzt auch kein Musikexperte. Und dann wieder, wenn ich irgendwo, zum Beispiel in einem Webradio, mal so Musik höre, die ich nicht kenne, die mir eingespielt wird, dann ist es nicht nur für mich, sondern aus meiner Sicht für die allermeisten Menschen nicht mehr unterscheidbar. Ist das eine KI, die das geschrieben hat? Ist das ein Mensch, der das geschrieben hat oder nicht? Und plötzlich sehen wir diese Dead Internet Theory, die kann man eben auch differenziert betrachten. Das, was ich gerade gesagt habe, diese unendlichen vielen Inhalte, die haben ja auch ein Gegengewicht. Es ist ja nicht so, dass man einfach jetzt lamentiert und sagt, oh, das arme Internet ist tot, sondern man muss mit dieser Entwicklung versuchen, irgendwie umzugehen. Und eine der Arten, damit umzugehen, ist sich anzuschauen, wohin denn die Menschen gehen. Denn es gab schon vor den Bots, vor der KI Menschen im Netz, es wird auch nach der KI Menschen im Netz geben. Wir haben übrigens ein Begleitphänomen, praktisch seit es Google-Suchen gibt und sie so wichtig für das Netz geworden sind, gibt es Leute, die das manipulieren wollen. Und schon immer haben sie das im offenen Web mit unlauteren Mitteln und Automatisierungen getan. Mit Fakes und mit Fälschungen, mit Copy und Paste, mit irgendwelchem Kram, weil früher der Google-Bot gar nicht gefragt hat, ob diese viel verlinkte Seite wirklich so gute Informationen hatte. Das passiert erst mit einer KI-Auswertung und die ist eben noch nicht so lange möglich. Will sagen, die Google-Suche, auch wenn Google immer dagegen gekämpft hat, die war schon sehr lange gewissermaßen verseucht von Leuten, die sie manipulieren wollten. Wir haben ein wiederkehrendes Phänomen, wenn man auch sagen muss, es ist stärker und schwieriger. Gleichzeitig ist, wenn man Dead Internet sagt und sich darüber beklagt, natürlich auch die Fragmentierung mit dahinter. Was bedeutet Fragmentierung? Naja, dass die Orte, wo dann tatsächlich Menschen sind, dass die wie kleine, manchmal sehr unauffällige oder sogar verborgene Inseln im Netz immer noch vorhanden sind. Es gibt eine Verschiebung, zum Beispiel in Richtung Discord, in Richtung Substack, in Richtung Signal-Gruppen, in Richtung Messenger, wo klar ist, da sind in den meisten Fällen zumindest eher Menschen, die sich an der Diskussion beteiligen. Und da, wo Bots dabei sind, kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass es Bots sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber tatsächlich gibt es eine Reihe von Entwicklungen, die zeigen, wie wichtig der Mensch auch immer noch für Menschen ist. Das mag halt nicht mehr in der alten Forenkultur sein. Es gibt viele Foren, die beklagen, genau wie Reddit, dass eigentlich die allermeisten Inhalte inzwischen zumindest in bestimmten Bereichen von KI-Bots geschrieben werden. Aber bei Podcasts ist es eben eher nicht so. Die große Explosion von Podcasts und die Relevanz davon, was in Podcasts gesagt wird, die hängt eben auch damit zusammen, dass, mit einzelnen Ausnahmen, Podcasts immer noch von Menschen für Menschen gemacht werden. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Erkenntnis ist. Wie gehen wir damit um, dass immer mehr Inhalte von KI generiert werden und sich das Internet tot anfühlt, wenn ich weit und breit schaue und nur KI-generierte Inhalte, und zwar auch in den Kommentaren sehe? Ich glaube, wir gehen damit um, indem wir uns auf bestimmte Signale der Menschlichkeit verlassen. Und das ist eben, wenn man soziale Medien betrachtet, ein bestimmtes Gefühl, dass diejenigen, die dort kommentieren, vielleicht wirklich Menschen sind, weil ich sie vielleicht kenne, weil ich auf mehreren Plattformen mit ihnen zu tun habe, weil wir gemeinsame Freunde haben und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht von einem Rückzug ins Private reden. Ich würde aber schon sagen, wir alle haben ein ganz gutes Gespür dafür, ob eine von unseren engsten Freundinnen und Freunden ein KI-Bot ist oder eben nicht. Und wenn die wieder ein soziales Kriterium dafür sind, dass ich einen Inhalt ernst nehme oder nicht, dann haben wir plötzlich eine Resozialisierung der Medienlandschaft. Dann ist es halt nicht mehr egal, und das sagt Adam Mosseri von Instagram eben auch, von wem ein Inhalt ist, solange er interessant ist, dann wird wichtiger, wer genau in welchem Kontext einen Inhalt produziert hat. Und das könnte heißen, dass der Bot-Anteil im Internet weiter ansteigen mag. Dass aber gleichzeitig wir Menschen, und zwar auch im offenen und freien Internet, Wege finden, um trotzdem sicherzustellen, dass wir mit Menschen interagieren. Aber wenn man das in bestimmte Szenarien übersetzt, dann ist zum Beispiel klar, dass der Bot-Anteil im Internet weiter steigen dürfte, und zwar in allen Bereichen und allen Sphären. Aber natürlich werden irgendwann Plattformen eine Art Menschverifizierung einführen. Entweder biometrisch oder mit anderen Mechaniken, wo sie sicherstellen können, okay, die Leute, die da sind, die dieses kleine H vorne stehen haben, wie Human, die sind zum allergrößten Teil auch tatsächlich Menschen. Wird das missbraucht werden? Auf jeden Fall. Ist das ein Datenschutzalbtraum? Das kann gut sein. Ist es eine Variante, wie ich sicherstellen kann, dass meine Interaktion nicht mit Maschinen stattfindet, sondern mit Menschen? In weiten Teilen ja. Und das ist dann auch ein wichtiger Punkt, warum digitale Souveränität aus europäischer Sicht für diesen Bereich so wichtig ist. Denn ich glaube, dass eine Form von Trusted Internet als eine Art europäisches Modell mit bestimmten Standards, die sowas sicherstellen können, ist das ein Mensch oder nicht, dass das eine Lösung sein könnte für dieses Problem des Dead Internet. Dass am Ende klar ist, in diesem Datenraum, auf dieser Plattform, in dieser Sphäre, da ist ein Mensch unterwegs und nicht ein Roboter. Und wenn ein Roboter unterwegs ist, dann ist er zumindest richtig gekennzeichnet. Ist das wieder irgendwo zwischen Regulierung und neuen Plattformen eine Generallösung? Nein. Aber wir haben auch schon für viele Probleme davor keine Generallösung gefunden. Google arbeitet seit Jahren mit Milliardenaufwand daran, irgendwelche gefälschten Google-Ergebnisse, die manipulieren sollen und sogar betrügen, irgendwie aus den Ergebnissen zu drängen. Das war ein immer wiederkehrendes Problem und sie haben es wirklich mit allergrößtem Aufwand bekämpft. Und genauso wird es hier auch sein. Wird es zwischendurch Phasen geben, die extrem schwierig für uns sind, weil wir wirklich denken, hier sind ja nur Bots unterwegs? Mit Sicherheit. Es wird auch eine ganze Reihe von Seiten und sogar Geschäftsmodellen geben, für die das nicht nur schwierig wird, sondern zu einer katastrophalen Herausforderung, die sie vielleicht gar nicht meistern. Aber ich glaube, wir finden am Ende einen Weg. Vielleicht kann man da als Hoffnungsschimmer, auch wenn zwischendurch Dead Internet immer wieder sehr schmerzhaft ins Bewusstsein rückt, vielleicht kann man da als Hoffnungsschimmer ein Motto nehmen, was aus einem geradezu uralten Film aus den 90er Jahren geborgt ist. Life finds a way. Die Rede ist von Jurassic Park. Und tatsächlich glaube ich, dass das Leben und eben auch das digitale Leben einen Weg findet. Ich glaube, dass das am Ende digital souverän sein muss. Ich glaube, dass wir viele Fehlversuche haben werden. Aber ich glaube, am Ende ist der Mensch dem Menschen so wichtig, dass wir auch in der digitalen Sphäre es schaffen werden, diese Krise, die durch massenhafte, automatisierte KI-Inhalteerstellung und KI-Konversation heraufbeschworen wurde, zu lösen. Und diesen Hoffnungsschimmer möchte ich benutzen, um zum zweiten Themenkomplex überzuleiten, der ein wenig darker und der ein wenig pessimistischer daherkommt. Denn es geht hier um die Frage, ob freie Medien in der Form, wie wir sie heute kennen, im Netz überhaupt überleben können. Und sie sind noch immer ein sehr wichtiger Teil des freien und offenen Internets. Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen bei großen Medien, die werbefinanziert sind, die in den letzten Jahren schon schwierig geworden sind. Aber die Frage hier im zweiten Themenblock ist, wer bezahlt ein Netz, in dem niemand mehr klickt? Das Phänomen, dass immer mehr Menschen, gerade junge Menschen, KI-Chatbots benutzen, kommt nämlich noch hinzu. Und KI-Chatbots lesen das ganze Internet aus, zum Beispiel auch Medienseiten, und antworten dann auf Nutzerfragen, ohne irgendwie sinnvoll zur Monetarisierung von großen Medien beitragen zu können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Werbung im Netz durch KI noch schwieriger wird. Da gab es vorher schon eine ganze Reihe von Problemen, aber inzwischen ist das Problem existenziell. Gerade auch für viele Spezialseiten, die sich etwa über Google-Anzeigen refinanziert haben, also über Menschen, die auf die Seite gekommen sind. Deren Traffic-Lieferant hieß in den letzten 15 Jahren sehr häufig Google. Und seit Mai 2025, seit einem knappen Jahr also, ist der Traffic zum Beispiel durch Google ziemlich dramatisch zurückgegangen. Um das mal in Zahlen zu fassen, vor 10 Jahren gab Google für je 2 gecrawlte Seiten einen Besucher zurück. Heute liegt das Verhältnis bei 18:1. Bei OpenAI liegt das Verhältnis sogar bei 1500:1. Und bei Anthropic, also Claude, sogar bei 60.000:1. Will sagen, Claude verursacht Traffic auf 60.000 Seiten, bevor es auch nur einen einzigen Nutzer an diese Seiten zurückgibt. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet für die Refinanzierung von der Inhalteerstellung. Gleichzeitig gibt es bei Google durch die KI-Zusammenfassung eine ziemlich dramatische Reduktion der Klicks. Wenn wir Mai 2024 zu Mai 2025 vergleichen, dann gibt es da den sogenannten Zero-Click-Anteil. Will sagen, jemand sucht was im Netz und hat früher geklickt und inzwischen klickt diese Person nicht mehr. Der Zero-Click-Anteil aller Google-Suchen stieg von 56% auf 69%. Will sagen, mehr als 2/3 der Menschen suchen bei Google, kriegen eine KI-Antwort und klicken dann nicht weiter. Es gab lange Zeit eine Art unausgesprochenen Deal zwischen der wichtigsten Suchmaschine der Welt, Google, und dem freien und offenen Internet, beziehungsweise den Menschen, die professionell Seiten ins Netz gestellt haben. Ich mache spezielle Inhalte, die darf der Google-Bot lesen und sehen, und dafür schickst du mir ordentlich Traffic. Ich monetarisiere deinen Traffic zum Beispiel über Werbung oder über irgendwelche Abogebühren von den Leuten, die auf meine Seite durch eine Google-Suche gekommen sind. Vielleicht verkaufe ich denen auch irgendwas, weil ich ein Shop bin oder habe ein Mischmodell zur Refinanzierung. Und plötzlich arbeitet Google daran, dass immer mehr Suchen eben keinen Klick produzieren. Und daran arbeiten sie aktiv. Es ist immer noch so, dass Google der wichtigste Trafficbringer ist. Gerade für die Leute, die im freien und offenen Internet darauf angewiesen sind, dass ihre Leistungen, ihre Informationen ja von irgendjemandem betrachtet werden müssen, damit diese Person dann entweder ihre Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt und in Form von Werbung remonetarisiert werden kann oder irgendetwas kauft. Aber hier haben wir durch künstliche Intelligenz eine ziemlich dramatische Verschiebung. Im März 2025, also schon vor einem Jahr, hat Pew Research das für Google mal gemessen. Wenn Google ein AI-Overview, diese KI-Zusammenfassung, ausliefert, dann klicken nur 8% der Menschen noch einen der Links an. Ohne die KI-Zusammenfassung waren es 15%. Hier ist also der Traffic, den Google verursacht, im Schnitt um die Hälfte zurückgegangen. Wenn man sich die Links anschaut, die im AI-Overview selbst genannt werden, dann klicken denen sogar nur 1% an. Und diese Zahl ist bei anderen Plattformen wie ChatGPT oder Anthropic sogar noch geringer. Will sagen, plötzlich ist einem die KI als Antwort genug. Man sucht irgendein Produkt, die ersten KI-Plattformen bieten jetzt auch eigene Shops an, noch nicht mit durchschlagendem Erfolg, aber das wird noch kommen. Man sucht über irgendwo ein Produkt und früher ist man auf eine Seite gegangen, hat das gekauft und alle hatten was davon. Und inzwischen saugen die großen KI-Plattformen und eben auch Google diesen Traffic auf. Messungen von der Plattform Chartbeat, das wurde von Reuters veröffentlicht im Januar 2026, haben ergeben, dass von Januar bis November 2025 der Traffic, den Google global an Verlage, also Anbieter, die von Aufmerksamkeit leben, dass der Traffic von Google an Verlage um ein Drittel gefallen ist in nicht mal einem Jahr. Ein Extinction-Level-Event wurde das bei NPR, einem amerikanischen Medium, genannt. Will sagen, verglichen mit einem Asteroideneinschlag, der zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Dinosaurier gestorben sind. Und genau das ist etwas, was in der Diskussion häufig eine Rolle spielt. Ihr seid Dinosaurier, müsst euch verändern, sonst werdet ihr das nicht überleben. Aber gleichzeitig sehen wir, dass wir Medien auf der anderen Seite ja auch brauchen. Man muss sich um bestimmte Medien nicht so große Sorgen machen, wie das vielleicht auf den ersten Blick der Fall sein mag. Es gibt da nicht nur eine Professionalisierung, sondern auch viele verschiedene Modelle. Aber wenn wir vom freien und offenen Internet sprechen, dann ist das schon ein Grund zur Sorge. Und zwar warum? Weil etwa die Art und Weise, wie Verlage sich refinanzieren können, dann plötzlich bedeutet, die Inhalte nicht mehr frei zur Verfügung zu stellen. Das ist ja eine Entwicklung, die schon länger im Gang ist, weil Werbung schon länger in Richtung soziale Medien abgedriftet ist, irgendwo zwischen YouTube, Instagram, TikTok und ein paar anderen Plattformen. Und genau deswegen ist das freie und offene Internet von immer weniger frei zugänglichen Inhalten bestimmt. Und das wiederum ist eine fantastische Situation zum Beispiel für Propaganda, die natürlich frei zur Verfügung gestellt wird, weil sie andere Interessen als ökonomische verfolgt. Die ersten Medien sind gezwungen aufzugeben. Nicht nur, weil der Traffic-Anteil gesunken ist, sondern auch, weil abseits der Werbung, die schon länger nicht mehr so funktioniert wie früher, natürlich auch Traffic gebraucht wird, um Leute überhaupt erstmal davon zu überzeugen, hier ein Abo abzuschließen. Will sagen, am Traffic vom freien und offenen Internet hängt am Ende sehr viel. Und das geht umso mehr, als es nur 2 oder 3 große Social-Media-Plattformen gibt. Instagram etwa, TikTok natürlich, LinkedIn vielleicht noch, X könnte man nennen, Facebook in manchen Bereichen, die Traffic generieren können. Und wenn die dann plötzlich merken, es ist viel besser, wenn wir Geld verdienen mit Traffic, weil wir das Setzen eines Links kostenpflichtig machen, als wenn wir den Leuten hier massenhaft Traffic umsonst geben, dann wird klar, am Ende gibt es eine Ökonomisierung der Aufmerksamkeit. Und das ist der perfekte Moment, um einen wichtigen philosophischen Hintergrund mal genau unter die Lupe zu nehmen. Es gibt ein Buch von Georg Frank von 1998. Das ist geradezu hellsichtig geschrieben vor sozialen Medien. Es hat nämlich die soziale Medienlandschaft in gewisser Weise vorausgesagt und bis in die Details beschrieben. Das Buch heißt Die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und ist so wahnsinnig klug, weil es schon 1998 sagt, dass Aufmerksamkeit eine zentrale Währung geworden ist, nämlich die menschliche Aufmerksamkeit als knappstes Gut. Das gilt in gewisser Weise immer noch, es muss aber neu durchdacht und auch neu ökonomisiert werden. Unter anderem, weil man ganz lange gedacht hat, menschliche Aufmerksamkeit als knappes Gut, ja natürlich, nur jetzt müssen wir den Fokus auf menschlich geben. Die wichtigen Thesen in diesem Buch sind zum Beispiel, dass Aufmerksamkeit nicht nur eine Währung ist, sondern eine Form von Investition ist, eine Art psychisches Kapital. Das grenzt unmittelbar an die Thesenlandschaft von Pierre Bourdieu, ein französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, es gibt ganz verschiedene Kapitalformen, die sich inzwischen ineinander überführen lassen, zum Beispiel soziales Kapital und ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital. Das kann man dann zum Beispiel in Geld verwandeln. Und da ist die Ökonomie der Aufmerksamkeit fantastisch. Prominenz bedeutet heute in weiten Teilen natürlich auch eine Form von Geld. Wir sehen es am allereinfachsten auf sowas wie Instagram, wo Prominenz, sprich ganz viele Follower, bedeuten können, dass man Aufmerksamkeitsströme lenkt und damit Geld verdienen kann. Was Bourdieu auch gesagt hat, ist eine Selbstverstärkung der Prominenz. Will sagen, das alte Matthäus-Prinzip. Oder etwas ruppiger, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wer viel hat, dem wird viel gegeben. Wenn man viele Follower hat, hat man, wenn man es richtig macht, größere Chancen, noch mehr Follower zu bekommen. Die Aufmerksamkeit folgt dann immer demjenigen, der schon viel Aufmerksamkeit hat. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit von Georg Frank, die muss mit KI abgedatet werden. Denn ein Teil der Aufmerksamkeit ist inzwischen mechanisch, maschinell zu bekommen. Man könnte auch sagen, die Ökonomie der Aufmerksamkeit durchlebt das, was im 20. Jahrhundert die ganz normale Industrialisierung war. Ein Teil der Arbeit der Menschen war halt mechanisch abbildbar. Automatisierung, das müssen nicht mehr Menschen machen, das können inzwischen auch Maschinen machen. Eigentlich führen wir diese Diskussion schon seit den ersten Ausläufern der Industrialisierung und Automatisierung, seit der Erfindung der Dampfmaschine, die Maschinenstürmer, die Weber, wo plötzlich Webmaschinen bedeutet haben, dass ein ganzer Berufsstand so aussah, als würde er wegautomatisiert werden können und später auch wegautomatisiert worden ist. Das also passiert jetzt auch in der Ökonomie der Aufmerksamkeit. InfluencerInnen könnten irgendwann auch automatisiert bzw. durch KI abgebildet werden. Und das passiert heute schon nicht nur in Inhalten von echten menschlichen Influencern, sondern auch in ganz künstlichen Influencern und ganz künstlichen Inhalten. Das, worauf wir zusteuern, wenn man Georg Frank um einen KI-Anteil ergänzt, ist zuallererst eine große Konsolidierung. Und diese Konsolidierung bedeutet, dass Verlage in der westlichen Welt nicht nur Probleme kriegen werden, sondern dass viele von denjenigen, die als klassische Medien durch Inhalteerstellung ihr Geld verdienen, dass die schließen werden müssen. Und das ist aus demokratischer Sicht katastrophal. Ich glaube auch, dass wir dem entgegenarbeiten müssen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber ich weiß, dass wenn Inhalterstellung so billig wird, dass man nur noch ganz besondere Inhalterstellung überhaupt refinanzieren kann, dass dann Verlage ein Problem bekommen. Ich glaube, dass wenn man groß genug ist, Deals zu schließen, wie das zum Beispiel Reddit getan hat, wie das die New York Times versucht und zum Teil auch schon getan hat, wie das in Deutschland vielleicht ein halbes Dutzend Verlage können. Wenn man also groß genug ist, Deals zu schließen mit den großen KI-Plattformen, dann kann es gut sein, dass man unter Umständen sogar noch mehr verdient. Jedenfalls, wenn man es richtig anstellt. Die kleineren Inhalteersteller allerdings, die können nicht nur große Probleme bekommen, sondern die können tatsächlich existenzgefährdend bedroht werden. Es sei denn, sie finden einen Weg, um auch mit dieser Situation umzugehen. Denn von sozialen Medien ist etwas Ähnliches gesagt worden. Das könnte der Tod von kleinen Medien sein, schon alleine, weil es sehr billig geworden ist, viele Menschen zu erreichen. Im Zweifel hat es in vielen Bereichen Medienerstellung einfacher gemacht, jedenfalls eine Zeit lang, bevor die sozialen Medien dann auch wieder Teil des Angriffs auf Inhalterstellung geworden sind. Vielleicht wird es mit KI ähnlich. Ich glaube nämlich, dass wenn man neue Formen von Inhalten dazu zählt, Podcasts zum Beispiel, wo der Mensch immer noch die Hosen anhat, zumindest noch, wenn man zum Beispiel Communities dazu zählt, wo man relativ sicher sein kann, dass das meiste davon menschlich als Interaktion ist, wenn man zum Beispiel völlig neue Inhaltearchitekturen betrachtet, wie Substack als bezahlte Direkt-Newsletter, oder als zweistufige Aufmerksamkeitsökonomie, wo es einen Teil gibt, der frei ist und einen Teil, der bezahlt wird. Dann sieht man, auch kleine Inhalteersteller können vielleicht auch diese Welle von KI überleben. Und trotzdem bleibt es am Ende die Frage, das freie, das offene Internet, hat es weiterhin genug Power, wenn von allen Seiten KI-Angriffe erfolgen? Kehren wir zurück zur Dead Internet Theory als Verschwörungstheorie und dem, was tatsächlich dran ist. Dem Dead Internet, dem freien und offenen Netz, was tatsächlich bedroht werden könnte. Ich glaube, dass wir hier eine Veränderung erleben. Das Netz häutet sich. Ich glaube, dass die KI-Welle, wie alle großen Technologiewellen zuvor, natürlich einen Teil der Geschäftsmodelle vernichtet. Natürlich diejenigen, die heute von Inhalteerstellungen leben, angreift. Ich glaube aber auch, dass darin Chancen liegen. Und ich glaube, dass die Chancen unter Umständen zu einer neuen Explosion von menschlichen Inhalten führen könnten. Denn wenn man das ganz ernst nimmt, dann ist sowas wie eine Teilautomatisierung schon vergleichsweise lange möglich. Und selbst wenn KI, generative KI, im Moment radikaler voranschreitet als je zuvor, möchte ich doch optimistisch bleiben. Die Dead Internet Theory als Verschwörungstheorie hat einige wahre Aspekte enthalten, war faktisch falsch, aber fühlt sich im Moment in einer Phase des Übergangs in leider zu vielen Bereichen richtig an. Ich glaube, dass Bots zwar den Traffic dominieren, dass aber die Bereiche, die wir als Menschen schätzen, dass die auf absehbare Zeit zwar mit Bots angereichert werden, aber auch menschlich dominiert werden. Ich glaube nicht, dass das Internet sterben muss. Ich glaube aber schon, dass wir alle dazu beitragen müssen, dass es nicht stirbt. Ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, dass die Dead Internet Theory sich auch vom Gefühl her irgendwann als falsch erweist. Ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, dass das Internet in 2, in 5, in 10 Jahren eben nicht tot ist. Auch wenn es vielleicht in anderen Bereichen, als wir dachten, weiterlebt. Ich glaube, wir können dazu beitragen, ohne gegen diese große Macht Convenience anzuschwimmen. Ohne uns in jedem einzelnen Punkt immer wieder dagegen zu entscheiden, was die angenehmste, bequemste Lösung ist. Ich glaube, wir können unsere Aufmerksamkeit als sehr, sehr knappes Gut, als weiterhin knappes Gut, liebe Grüße Georg Frank, anders verteilen. Wir können zum Beispiel mehr Wert auf Inhalte legen, von denen wir wissen, dass sie von Menschen kommen. Wir können mehr Wert darauf legen, dass wir direkte Interaktionen mit Menschen belohnen und Interaktionen, die vielleicht eher von Maschinen stammen könnten, vielleicht nicht ganz so wichtig finden. Ich glaube, dass wir das freie und offene Internet auch dadurch stützen können, indem wir neugierig bleiben und uns eben außerhalb der gewohnten Muster in irgendwelchen Apps, in irgendwelchen Plattformen bewegen. Ich glaube, dass wir dem offenen und freien Internet vielleicht nichts schulden. Dass wir aber unsere Neugier als Antrieb, was ist eigentlich hinter dieser Mauer? Was kommt eigentlich hinter dem großen Zaun von TikTok oder Instagram? Was findet eigentlich außerhalb von den KI-Chatbots statt? Dass diese Neugier etwas ist, was wir uns erhalten können. Wir können 99% des Tages weiterhin die bequemste Lösung wählen. Aber wenn wir anfangen, nur in 1% der Fälle außerhalb dieser Mauern im freien und offenen Internet vielleicht neugierig zu bleiben und uns anzuschauen, was dort stattfindet, dann kann das ausreichen, um ein neues Einfallstor für eine neue inhaltliche Explosion des freien und offenen Internets herzustellen. Und mit diesem hoffnungsvollen Ausblick, der auch ein bisschen die digitale Souveränität als Ziel auf eine ganz neue Ebene hievt, wo nämlich digitale Souveränität etwas ist, was auch vom Publikum ausgeht und nicht nur von den Plattformen. Mit diesem positiven, hoffnungsvollen Ausblick Mitte April 2026 bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr ihn bewertet auf den verschiedenen Plattformen und wenn ihr anfangt, mit uns zu diskutieren. Bei Tech, KI und Schmetterlinge, den verschiedenen Social-Media-Accounts davon, vor allem auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.